Götz Ali. Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945. Gelesen von Omid Paul Eftekhari. Produktion der Audio Verlag. Die Frage aller deutschen Fragen. Die Frage nach der Genese, nach dem »Wie war es möglich?« wird wohl die einzige sein, die noch an uns gerichtet, zu der vielleicht noch etwas zu sagen sein wird. Felix Hartlaub, 1913 bis 1945, 30. Mai 1944. Warum begeisterten sich seit 1932/33 viele 10 Millionen Deutsche für Adolf Hitler, der in allen Wahlkämpfen versprochen hatte, als erstes die republikanische Verfassung zu zerstören? Wie gelang es der von ihm geführten Regierung von 1933 an, die vielen Skeptiker in den Zustand halbwegs zufriedener Passivität und später in Regungslosigkeit zu versetzen? Wie wurden so viele Deutsche in den folgenden Jahren zu aktiven, gefügigen oder stillen Mitmachern, zu Ideengebern, Organisatoren, Helfershelfern und Vollstreckern des Massenmordens? Warum kämpften Millionen deutsche Soldaten bis zum letzten Tag, obwohl ein Sieg längst unmöglich geworden war? Wie in aller Welt hat dieses Volk so enden können? Das fragte der 1933 ins Exil gejagte Wilhelm Röpke, 1899 bis 1966, im Winter 1944/45. Obwohl die Literatur zur NS-Zeit täglich um eine Vielzahl von Veröffentlichungen zunimmt, immer gründlicher alle möglichen Detailprobleme ausleuchtet, ist die zentrale Frage aller deutschen Fragen, wie konnte das geschehen, in Vergessenheit geraten. In den folgenden 12 Kapiteln soll versucht werden, Antworten auf diese eine Frage zu geben. Sie sollen zur Diskussion und zum weiteren Nachdenken anregen. Auf das Thema gebracht hat mich vor bald 30 Jahren meine jüngste Tochter. Sie war damals 16 Jahre alt und fragte von sich aus, ob wir gemeinsam die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen besuchen könnten. Das taten wir. Gegen Ende meinte sie, »Sag mal, und bei all dem war Opa irgendwie dabei?« Ich antwortete, »Ja, irgendwie auch.« Dieser Opa, Ernst Ali, 1912 bis 2007, kann guten Gewissens als unbedeutender Mitläufer gelten. Er hatte es mit mir nicht leicht, wurde aber im späteren Alter relativ gesprächig. Hin und wieder erzähle ich auf den folgenden Seiten auch von ihm. Nicht, um mich von meinem Vater zu distanzieren, sondern um an einigen Stellen zu zeigen, wie sich das Große im Kleinen spiegelte. Auf manche Spiegelungen bin ich erst während der Arbeit an diesem Werk gestoßen. Warum wurde Oberleutnant Ali als nur halbwegs Genesener, nicht mehr kriegsverwendungsfähiger Schwerverwundeter im Sommer 1943 für 5 Wochen ins ehemalige Olympische Dorf bei Berlin kommandiert? Dieses und ein zweites biografisches Rätsel ließen sich lösen und mit der großen Staats- und Kriegsgeschichte verbinden. Nach dem Abitur absolvierte Ernst Ali 1932 bis 1934 eine kaufmännische Lehre bei der Metz AG in Freiburg im Breisgau, eine jüdische Firma, wie er später zu betonen pflegte. Ein Studium kam während der Krisenzeit nicht in Frage. Anschließend arbeitete er für Metz ein Jahr lang in Berlin. Dann studierte er, dank eines Stipendiums, relativ kurz an der Deutschen Kaufmannsschule in Hamburg. Anschließend diente er, obwohl als weißer Jahrgang dazu nicht verpflichtet, ein Jahr beim Infanterieregiment 12 Halberstadt und beendete die Militärzeit im Oktober 1936 als Offiziersanwärter. Damit war das fehlende Studium gemäß damals gültiger gesellschaftlicher Normen hinreichend kompensiert. Im Januar 1937 folgte er der Anfrage eines Freundes und wurde Heimbaureferent der GAU-Jugendführung in der Saarpfalz. Seinen Antrag zur Aufnahme in die NSDAP stellte er im Sommer desselben Jahres. Als Soldat wurde er kurz im Frankreich-Feldzug eingesetzt. Später diente er von Dezember 1942 bis Mitte Februar 1943 für ein paar Wochen an der Ostfront. Er wurde beim ersten Gefecht schwer verwundet, blieb nur sehr eingeschränkt kriegsverwendungsfähig und leitete von Anfang 1944 bis Kriegsende die Kinderlandverschickung im Sudetenland. Das war die verantwortungsvollste berufliche Position, die er jemals bekleidet hat. Die Erfahrung, plötzlich vor einer riesenhaften Aufgabe zu stehen, teilte der 31-Jährige mit Hunderttausenden Altersgenossen. Im Sudetenland musste er ständig improvisieren und schließlich die ihm anvertrauten 15.000 Mädchen und Jungen vor der heranrückenden Front zurückführen. All diese Aufgaben erledigte mein Vater mit Schwung und Erfolg. Mit Morden und Kriegsverbrechen hatte er nichts zu tun, mehrfach davon gehört sehr wohl. Darüber sprach er erst spät und stückchenweise. Zweifellos bildete auch er eine der vielen kleinen Stützen Hitler-Deutschlands. Die Kinderlandverschickung, KLV, rettete im Bombenkrieg vielen das Leben und es gibt nicht wenige positive Berichte darüber, auch Dankschreiben an ihn. Aber die aus dem Apparat der Hitlerjugend hervorgegangene KLV war eben auch eines jener tückischen Instrumente, mit denen die NS-Regierung die weitgehende gesellschaftliche Atomisierung vorantrieb. Sie nahm den Eltern unmittelbare Sorgen ab, hielt sie auf Trab und gefügig. Alle waren beschäftigt, schrieben Briefe hin und her und funktionierten. Renate Bandur, die von Berlin mit ihrer Klasse nach Spindlermühle im Riesengebirge verschickt worden war, beschreibt in ihrem Buch sehr plastisch, wie vergleichsweise angenehm es dort 1944 unter der Ägide von Ernst Ali zuging. Ihre Berichte decken sich mit seinen Erzählungen. Ihm oblag es, den Schulunterricht, die Unterbringung in beschlagnahmten Hotels, die Versorgung mit Essen und die ärztliche Betreuung zu gewährleisten. In seinen Worten: In diesen Tag- und Nachteinsätzen habe ich Lehrerinnen und Lehrer, Führerinnen und Führer, Ärzte, Verwalter, Hauseigentümer und Pfarrer kennengelernt, die ihre ganze Kraft und Fürsorge den zeitweilig über 15.000 Jungen und Mädchen gaben. Vom tschechischen Hilfspersonal berichtete er, die gemeinsame Arbeit habe bis zum Schluss vorzüglich geklappt. Während jüdische Kollegen häufig über ihre Verwandtschaft schreiben, ist das unter nichtjüdischen deutschen Historikern unüblich. Manche befürchten womöglich, sie könnten mit Beispielen aus der eigenen Lebenswelt ihre fußnotenstolze Objektivität einbüßen. Die Älteren, noch von der Hitlerjugend geprägten, dann auch als Flakhelfer oder Soldaten eingezogenen Historiker, hätten über sich selbst schreiben müssen. Einem so produktiven Kollegen und Freund wie Hans Mommsen, 1930 bis 2015, der privat viel und innerlich bebend über die komplizierte Geschichte seines Vaters sprach, hätte das vermutlich gut getan. Kapitel 3.2. Auch in meiner Generation gibt es Kollegen, mit denen ich lange und eng zusammengearbeitet habe, die mir erst Jahrzehnte später erzählten, die Eltern seien 1939 in eine arisierte Villa an der Heidelberger Schlossbergstraße eingezogen und man besitze die wunderschönen Jugendstilmöbel noch immer. Oder ein anderer Fall: Der Vater habe als Direktor eines bedeutenden oberschlesischen Metallbetriebs Arbeiter aus dem benachbarten Außenlager des KZ Auschwitz eingesetzt. Der Historiker Per Leo hatte die Familiengeschichte in der Form des Romans »Flut und Boden«, Roman einer Familie, 2014, präsentiert. Familiäre und lebensgeschichtliche Hintergründe beeinflussen und fördern die historiografische Auseinandersetzung mit Hitler-Deutschland noch immer in vielfältiger Weise. Im Übrigen erreichen jeden deutschen Zeithistoriker häufig Fragen von Angehörigen der ersten, zweiten und nun schon der dritten Nachkriegsgeneration, die unbedingt wissen möchten, was die Väter oder Großväter, seltener die Mütter und Großmütter, in der NS-Zeit getan, nicht getan oder verbrochen haben.